Radio 1. Die Weber mit Max Spalek.
Ja, die Weber oder wie es am heutigen Tag heißt, der Weber, das ist ja eine Sendung, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder Sie schicken uns ein Thema oder wir versuchen ein Thema zu finden. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, dass die Findung des Themas war in dieser Woche seltsam, so eine kleine Herausforderung. Weil wir waren eigentlich mal wieder dran, ein Thema zu finden. Und wir waren halt so voll in diesem Vor-Bundestagswahl-Modus. Hier Spitzengespräche und so weiter. Da Wahlplakate. Und wir haben das so schwer getan. Wirklich zwei Tage haben wir überlegt und dann plötzlich irgendjemand mit einem frischen Geist hat gesagt, sag mal, haben wir eigentlich schon bei der Weber-Sendung richtig intensiv über Wohnen, fehlenden Wohnraum und Wohnungssuche geredet? Und dann haben wir unser Archiv bemüht, dann haben wir da gekickt. Und was soll ich Ihnen sagen? Nee, haben wir noch nicht. Und deswegen ist am heutigen Tag die große Überschrift Mangelware Wohnraum. Wie wohnen wir in Berlin? Wie wohnen wir in Brandenburg? Und man kann das ja auch noch weitermachen. Wie suchen wir Wohnungen und wie würden wir gerne leben? Rufen Sie mich an, weil ich möchte mit Ihnen reden. 0331 70 99 111. Und wenn Sie eher den Anrufbeantworter bevorzugen, dann einfach hinten die 555 ran und dann müsste das funktionieren. Hier bei der Mitmachsendung bei Radio 1. Und wir beginnen mit einem Song, der das besingt, was wir wohl alle gerne hätten. Peter Fox, Haus am See. Und Keep on Dreaming hier bei Radio 1 bei der Sendung Der Weber. Mangelware Wohnraum, wie wohnen in Berlin und Brandenburg. Das ist unser heutiges Thema. Das möchten wir von Ihnen wissen. Also wir diskutieren zusammen, Sie erzählen was, weil dieser Wohnungsmangel, der uns jetzt ja schon seit ein paar Jahren begleitet, ist schon sehr viel länger ein Problem. Das beweist auch ein RBB-Abendschau-Bericht aus dem Jahr 1963. Hier geht es um verzweifelte Studenten, die ein Zimmer suchen.
Und die Preise, sie schwanken zwischen 140 und 260 Mark. Und diesem Preiswucher sollte energisch Einhalt geboten werden. Gott sei Dank gibt es nicht nur schwarze Schafe unter den Vermietern, sondern auch gut möblierte Räume zu günstigen Preisen. Leider nicht genug.
Ja, das ist ein paar Jahrzehnte her, andere Zeiten, aber trotzdem die gleichen Probleme. Und das jetzt nicht nur bei Studierenden und nicht nur beim Thema Wohnen, sondern eben auch beim Thema Bauen. In dieser Woche wurde eine neue Studie vorgestellt und die hatte es ziemlich in sich. Da wurde nämlich klar, dass bundesweit mehr als eine 500.000 Wohnungen fehlen. Besonders groß eben ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Durchgeführt wurde die Studie vom Prestel-Institut und der Chef vom Prestel-Institut, der Leiter Matthias Günther, hat mit mir in dieser Woche gesprochen und hat erklärt, warum ein sozialer Wohnraum nicht immer ein sozialer Wohnraum bleibt. Denn im besten Fall nach 25 Jahren kann eine Sozialwohnung umgewandelt werden. Und da ist es dann wichtig, wer der Vermieter ist.
Ganz entscheidend ist aber, wem gehören diese Sozialwohnungen eigentlich? Wenn sie einem kommunalen Unternehmen gehören oder einer Genossenschaft, dann ist das Problem eher gering, weil die in laufende Mietverträge nicht großartig eingreifen. Das heißt, da ändert sich für die Mieter in der Regel erstmal gar nichts. Mhm. Wenn wir allerdings renditeorientierte Vermieter haben, dann versuchen die natürlich relativ schnell im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auch in laufenden Mietverträgen die Mieten zu erhöhen.
Ja, und dieser Mangel an Wohnraum hat drastische Folgen, kann drastische Folgen haben. Der Radio 1-Hörer Erik aus Berlin ist durch eine Post-Covid-Erkrankung Frührentner und hat, jetzt neben den ganzen anderen Problemen auf der Welt, eine große, heutzutage leider sehr berechtigte Sorge.
Ich habe auch viele Sorgen, Politik, Krieg, Klimawandel. Aber ganz ehrlich, meine größte Sorge ist, aus meiner noch bezahlbaren Wohnung mit einem alten Mietvertrag auszufliegen. Sollte das passieren, ist mein Leben kaputt. Liebe PolitikerInnen, macht was.
Macht was. Jetzt geht dieses Macht was erstmal an Sie, weil ich möchte mit Ihnen reden. Wie sind Ihre Erfahrungen beim Thema Mieten und Wohnen? Suchen Sie eine Wohnung? Kämpfen Sie mit dem mangelnden Angebot, mit den krassen Preisen? Oder vielleicht haben Sie aber auch Glück und profitieren von einem alten Mietvertrag, wie noch Erik, den wir gerade gehört haben. Vielleicht wohnen Sie in einer WG oder Sie sind aus Berlin zum Teil das noch günstigere Brandenburg gezogen. Was erwarten Sie von der Politik? Wie muss es weitergehen im Thema Wohnraum? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und vor allen Dingen teilen Sie auch Ihre Geschichten. Unter 0331 70 99 111 können wir gemeinsam miteinander reden. Würde ich mich sehr freuen, wenn Sie anrufen. Und ansonsten, wenn Sie vielleicht nicht so viel Zeit haben, dann können Sie gerne auch auf den Anrufbeantworter sprechen. Dann wäre das die 0331 70 99 555. Oh, herrlich, oder? Das plätschert so dahin, aber mit so einer Intensität und das war das alles auf einem Akkord. Melanie Di Biasio und Gold Junkies hier bei der Weber. Heute zum Thema Wohnen, Wohnen, Wohnen. Wo wollen wir wohnen? Oder vor allen Dingen, wo können wir überhaupt wohnen? Das ist ja so die das größte Problem, weil Wohnraum ist so unfassbar teuer geworden. Und nachdem ich Ihnen gerade schon erzählt habe, dass Sie mich natürlich anrufen können unter 0331 70 99 111 oder auf den Anruf Beantworter sprechen können, hinten einfach 555, möchte ich jetzt Ihnen an dieser Stelle sagen, dass es noch eine Möglichkeit gibt, ganz verrückt. Sie gehen einfach auf radio1.de und können dort per einfachem Klick eine Frage beantworten. Und das ist heute, das würde auch nur eine Frage sein. Wir wollen uns einfach so ein bisschen Überblick verschaffen, weil es heißt ja, mehr als 30% des Nettoeinkommens sollte man für den Wohnraum, in dem man wohnt, nicht ausgeben. Und das ist jetzt auch egal, ob das jetzt so die Miete ist, also die Warmmiete oder mit Nebenkosten und sowas, das würden wir gerne bei Ihnen abfragen, nämlich in der Frage, beträgt die Miete für Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus mehr als 30% des Nettoeinkommens? Da haben Sie drei Möglichkeiten. Ja, nein, ich bin mir nicht sicher. Machen Sie mit auf radio1.de. Das ist natürlich Musik. Der Projektname lässt aber vermuten, dass es keine ist, weil die heißt keine Musik. Say What gehört hier bei Radio 1. Jetzt hier bei der Weber. Mangelware Wohnraum ist unser heutiges Thema. Sie können anrufen 0331 70 99 111 oder 555, wenn Sie den Anrufbeantworter besprechen können. Sie können uns erzählen, was für Erfahrungen Sie gemacht haben, Ihre Geschichten uns erzählen. Und angerufen hat die Denise. Hallo Denise.
Guten Morgen. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Dann hauen Sie doch mal raus. Ich habe mir schon sagen lassen, Sie suchen eine Wohnung, sind also eine dieser Milliarden Menschen, die auf Wohnungssuche sind. Was haben Sie so erlebt?
Ja, ich habe aber was ganz Spezielles erlebt und das sprengt jetzt vielleicht auch sogar diese Dimension.
Alles gut.
Ich bin nämlich Mama von 6 Kindern und habe tatsächlich 25 Jahre mit einem Mann zusammengelebt. Habe mit dem zusammen 5 Kinder bekommen. Insgesamt hatten wir 7 in der Hütte. Tatsächlich in der Hütte, also wir hatten ein Haus, Haus, Garten, Hunde, Tiere. Und ich habe auch tatsächlich 25 Jahre lang den Laden alleine gerockt. Also muss man einfach so sagen. Also die Care-Arbeit und ja, was auch immer. Dieser ganze Emotional Load etc. Das war alles auf meinem Rücken. Und wir waren nicht verheiratet oder wir sind nicht verheiratet.
Oha.
Oha. Let's begin. Und es gab jetzt einen Punkt, also ich sage immer so, wenn Frauen, wenn diese reproduktive Brille nicht mehr aktiv ist, diese Brille gibt es tatsächlich, dann bekommen Frauen klarere Bilder tatsächlich. Und vorher ist es so sehr geschützt, dieser ganze Rahmen, ne, unter, also Programmaufzug, ja. Die Kinder und so. Man schützt sich da als Frau oft nicht gut selbst. Und das habe ich auch nicht getan. Und es gab aber einen Punkt, an dem habe ich gesagt, so nee, also jetzt mache ich keinen Tag mehr in dieser Nicht-Parität. Und das hat es natürlich gesprengt, diese Nummer, weil dann hat er, naja, dann gab es so einen kleinen Vulkanausbruch und danach hat er gesagt, so, du bist jetzt raus hier. Und hat mich von einem Tag auf den anderen tatsächlich rausgeschmissen aus dem Haus.
Mit den Kindern, ohne die Kinder? Nee, das ist ja unfassbar.
Es ist unfassbar. Ich sag ja, das ist ganz krass. Hat auch wirklich die Codes geändert und also ganz krasse Dimensionen, das lasse ich jetzt mal weg, aber der Punkt ist der, ab dem Punkt, wo es für mich nicht mehr okay war, in dieser Nicht-Parität zu sein, war ich raus. Und zwar komplett. Das heißt, ich lebe tatsächlich seitdem, also das ist passiert am Ende der Herbstferien der Berliner Herbstferien, das war jetzt im Oktober, Ende Oktober. Und seitdem lebe ich mit dem Jüngsten, der ist 11, bei Freunden.
Okay. Genau.
Und seitdem habe ich tatsächlich keine eigene Wohnung mehr. Und das ist unglaublich hart, weil ich bin halt, ich falle halt total aus diesem ganzen Raster, weil ich bin berufstätig. Ja. Es ist nicht irgendwie so Jobs und irgendwas. Ne? Und klar ist diese Situation an sich schon immens, ne? Weil der hat auch mir den Zugang zu meinen sämtlichen Dingen auch versperrt. Ne? Ich
habe gar keine,
Aber was ich sagen wollte, das für Frauen in so einer Situation ist es unfassbar krass, weil wenn man dennoch ein bestimmtes Einkommen hat, dann fällt man ja aus jedem dieser Raster, ne? Also man ist gar nicht in diesem klassischen Hilfssystem, überhaupt nicht.
Aber Denise, was machen Sie denn jetzt da? Also ich bin schon ein bisschen beruhigt, dass Sie Freunde haben, die Sie dann da aufnehmen und dass das ja anscheinend irgendwie auf jeden Fall für eine Zeit lang funktioniert. Aber Sie müssen ja irgendwann wieder in eine Hütte kommen und in Ihre Hütte.
Ja, nee, in diese alte werde ich nicht mehr kommen.
Nein, aber in eine Hütte, die dann Ihre ist.
Ja, genau, ja. True story. Und da ja das ganze Lebensumfeld nun mal in Berlin stattfindet und der Jungs auch da hier in die Schule geht, ist der Rahmen, in dem ich suchen kann, und der Raum natürlich auch begrenzt. Ne? Kann jetzt einfach sagen, ich ziehe jetzt irgendwie an die Mecklenburgische Seenplatte oder irgendwas, ne, wo mir auch Wohnraum angeboten wurde von Freunden, aber kann ich ja nicht machen. Ne? Ja, ich arbeite hier.
Was ist denn jetzt Ihr Plan?
Puh, ja, also der Plan ist, also beziehungsweise mein Plan, den ich die ganze Zeit schon verfolge, ist, sämtliche Portale abzuklappern, sämtliche Genossenschaften, also zu schauen, ne, nehmen die überhaupt noch Leute auf, die nehmen ja auch nicht mehr, nehmen ja auch noch begrenzt auf, immer jeden Tag die ganzen Wohnbaugesellschaften durchgucken. Und also letztlich muss man einfach sagen, also ich arbeite in einem Feld, ich bin Sozialpädagogin und Geburtsbegleiterin, ich arbeite in einem Feld, wo ich häufig schon anderen geholfen habe, Wohnraum zu finden.
Aber Denise, das, was Sie am Anfang gesagt haben, unseres kleinen Gesprächs, dass diese Geschichte vielleicht den Rahmen sprengt, da haben Sie hundertprozentig recht gehabt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber trotzdem, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben.
Und Frauen, passt auf euch auf.
Ja, definitiv.
Passt auf euch auf. Das kann euch passieren.
Definitiv. Ja, also das möchte man fast nicht glauben. Ich finde es unglaublich, dass sie immer noch lachen. Aber gut, das, wie soll man es auch sonst wahrscheinlich aufnehmen?
Ja, danke, geht ja nicht anders.
Danke für den Anruf und einfach toi, dass es bald viel besser wird. Ja?
Ja, danke.
Bis dann. Tschüss.
Okay, ciao, tschüss.
Sie hören Radio 1. Ja, wenn wir Deutschen etwas machen, dann machen wir es amtlich. Wir machen es teilweise humorlos und auch ohne Ausnahmen. Wir entwickeln quasi und bauen quasi immer wieder die S-Klasse. Und es ist egal, ob bei Autos, bei Maschinen oder auch im Baugewerbe. Also ein Beispiel. Eine Neubaudecke in Deutschland muss 24 cm dick sein. Im Vergleich in den Niederlanden reichen auch 18 cm dazu. Dazu kommen hohe Zinsen, insgesamt sehr hohe Baupreise und scheinbar ständig steigende Anforderungen der Gebäude an Sicherheits- und Energiestandards. Und dass das natürlich nicht zuträglich ist für den Baufortschritt, das bespreche ich jetzt mit Felix Paklepper. Er ist Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Also Fakt ist ja, dass in Berlin, Brandenburg und auch so insgesamt in Deutschland zu wenig gebaut wird. An welchen Faktoren liegt das denn Ihrer Meinung nach?
Ja, wir haben einen ganzen Strauß an Ursachen, an Faktoren, der daran schuld ist, dass wir zu wenig bauen. Nur eine Zahl, wir haben Ende 2024 40% weniger Baugenehmigungen gehabt als noch 2022. Das heißt, wir haben einen richtigen Einbruch bei den Baugenehmigungszahlen und weniger Baugenehmigungen heißt weniger fertig gebaute Wohnungen. Das hat viele Ursachen. Einmal liegt es daran, dass natürlich durch die hohe Inflation die Immobilienzinsen deutlich gestiegen sind. Die haben sich verdreifacht in den letzten Jahren. Also das heißt, das Darlehen ist richtig teuer geworden. Corona und kriegsbedingt sind die Baumaterialien teuer geworden. Die Energie zur Herstellung von Zement, Beton und so weiter ist stark gestiegen. Und dann haben wir die falsche Antwort aus unserer Sicht der Bundesregierung auf diese schon negative Entwicklung gesehen. Man hat sich nicht so ganz entscheiden können. Wir haben ein neues Bauministerium bekommen, aber das war nicht alleine zuständig fürs Bauen, denn das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck war weiter zuständig für die Sanierung, aber auch für die energetischen Anforderungen und die KfW-Förderung. Mhm. Und auf die hohen Immobilienzinsen und die gestiegenen Baupreise hat dann das Wirtschaftsministerium erstmal die Neubauförderung komplett gestrichen im Januar 2022 und die energetischen Anforderungen noch hochgesetzt.
Gut, aber man muss ja sagen, so energetisch zu bauen ist jetzt für die Zukunft, würde ich jetzt mal als Außenstehender fast sagen, nicht das Schlechteste.
Völlig richtig, aber wenn man die Anforderungen deutlich erhöht und dann gleichzeitig die Förderung streicht, dann ist es für die Leute zu teuer, dann können sie gar nicht bauen. Und dann ist halt immer die Frage, ist eine energetische Superwohnung, die wir nicht bauen, besser als zwei Wohnungen, die vielleicht auch noch einen guten Standard haben?
Mhm. Ihr Verband fordert ja einen Neustart in der Baupolitik. Was würden Sie denn, wenn Sie könnten, sofort verändern?
Wir brauchen zweierlei. Auf der einen Seite brauchen wir sicherlich eine verlässliche Förderung für Häuslebauer und für Investoren, die sagen, wir wollen wieder in den Mietwohnungsbau investieren. Und die Leute, die jetzt sagen, ich will mir eine Wohnung bauen lassen oder ein Haus bauen lassen, die brauchen eine verlässliche Zinsstütze, dass die sagen, ich nehme Darlehen bei der Bank auf plus KfW-Förderung komme ich zusammen hin. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir brauchen. Da können die Bundesländer helfen, indem sie zum Beispiel sagen, wir setzen die Grunderwerbsteuer runter für die erste selbstgenutzte Wohnung. Und dann, das Thema haben Sie am Anfang angesprochen, wir müssen an die Standards ran. Wir haben viel zu viele Normen, die das Bauen kompliziert machen und teurer machen. Wir haben 3500 Normen, die irgendwie mittelbar oder direkt mit dem Wohnungsbau zu tun haben.
Wie kommt denn das eigentlich? Warum sind wir Deutschen denn so normenversessen?
Da sind wir noch so richtig deutsch bei dem Thema Normen. Das muss man leider sagen. Es wird alles ganz genau festgelegt. Und das Beispiel, wenn wir das mit den Niederländern vergleichen, da haben wir ein Problem. Unser Stand der Technik, jetzt sind wir bei energetischen Anforderungen, aber auch bei Schallschutz, Trittschutz. Da sagen wir, wir wollen eine dicke Decke haben. Das brauchen wir viel Beton, viel Stahl. Da verbrauchen wir natürlich einmal viel Ressourcen, womit wir sinnvoller umgehen müssen, vorsichtiger umgehen müssen. Und das macht es teurer. Und die Holländer erlauben zum Beispiel einem Bauherrn, einem Investor, der kann dann sagen, ich will nicht 24 Zentimeter Decke, mir reichen 20 oder 18. Dann kann es vielleicht sein, dass ich ein bisschen was höre, wenn die Kinder oben mit dem Bobbycar rumfahren. Aber ich kann sagen, das Wohnen ist deutlich billiger. Und ich glaube, viele Menschen in unserem Land wären dankbar, wenn man sagt, 10%, 20%, 30% billiger, dann traue ich es mir zu, es zu machen.
Und wenn das alles so jetzt nach Ihren Wunschvorstellungen über die Bühne gehen würde, könnten Sie das überhaupt auch alles leisten? Also wie sieht es denn gerade aus mit dem Nachwuchs im deutschen Baugewerbe? Weil da hört man ja auch Handwerk und so weiter und so fort, dass es da durchaus auch Schwierigkeiten der Nachbesetzung gibt.
Also wir haben in der Bauwirtschaft in den letzten 12 Jahren über 200.000 Stellen neu aufgebaut, weil die Bauaufgaben sind ja riesig. Bröckelnde Brücken, Schienen, Wohnungsbau, gucken Sie sich Schulen, Kindergärten, Universitäten an. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge zu machen. Die Firmen haben viel investiert, viel Personal eingestellt. Wir haben auch viele gute junge Leute, die eine Ausbildung bei uns machen. Und im Moment, und das ist das Dramatische, gehen die ersten Firmen vom Markt, weil zu wenig Aufträge im Wohnungsbau da sind. Im Moment passiert das, was absolut nicht passieren darf. Wir verlieren die Firmen, die wir brauchen, um die Wohnung zu bauen. Deswegen muss das möglichst schnell gehen. Und ich gehe mal davon aus, die Firmen, die wir jetzt am Markt haben, können problemlos 350.000 Wohnungen plus X im Jahr bauen.
Ja, das war meine Ansage. Ich sprach mit Felix Paklepper, er ist Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
Danke für Sie auch, machen Sie es gut.
Nochmal kurz zur Erinnerung, auf radio1.de können Sie klicken und zwar zur Frage, beträgt die Miete für Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus mehr als 30% Ihres Nettoeinkommens? Wir haben so einen kleinen Zwischenstand, jetzt hier um kurz vor 11, 56% ja sagen, ja, da habe ich durchaus mehr Prozent zu verzeichnen, 43% sagen nein, 1% hat bisher noch nie eine Rechnung gelesen. Da können Sie mitmachen, Sie können mich allerdings auch anrufen, 0331 70 99 111, um mit mir über Ihre Wohnsituation, Ihre Wohnungssuche, Ihr verzweifeltes Sein auf dem Wohnungsmarkt zu reden. Würde ich mich freuen, entweder wie gesagt 0331 hinten oder 0331 70 99 555 für den Anrufbeantworter. Die Strokes, Bad Decisions, hier ist Radio 1, der Weber. Wie heißt es schon in den Heiligen Schriften? Selig sind die, die gerade keine Wohnung suchen. Aber eben, das kann man sich nicht immer aussuchen. Deutschland braucht mehr Wohnungen, vor allen Dingen in den Ballungsräumen. Aber wie soll das funktionieren? Vielleicht sollten wir mal die Kreativen am Bau fragen, die Architektinnen und Architekten. Das machen wir jetzt auch. Allerdings nicht irgendeine Architektin, sondern die oberste Architektin, kann man sagen, in Berlin. Ihr Name ist Theresa Kailacker. Sie ist Präsidentin der Architektenkammer in Berlin. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wo sehen Sie denn aus Architektur, also aus Architektinnensicht, die Ursachen für den Wohnungsmangel?
Die Ursachen liegen so ein bisschen zurück seit der Finanzkrise 2008. Da ist ja viel Kapital in sogenanntes Betongold geflossen und hat die Preise nach oben getrieben. Das war vor allem in unterbewerteten Städten der Fall und Berlin war zu dem Zeitpunkt unterbewertet. Mhm. Und jetzt sind wir überbewertet.
Ach so, also man hatte alles weggekauft und dann plötzlich ist es nicht mehr da.
So ähnlich, ja. Also das sind auf jeden Fall Folgen und hinzu kam zu der damaligen Zeit, dass Berlin ja auch schon damals klamme Kassen hatte und seine landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften verkauft hat. Mhm. Und wir heute natürlich darunter noch leiden, dass diese steuernde Wirkung erst mühsam wieder aufgebaut werden musste durch Zukauf bei den Landeseigenen wieder zu teuren Zeiten. Also das sind so Entwicklungen, die tatsächlich okay. In Berlin eine Rolle gespielt haben.
Ja, also klamme Kassen, das ist ja gute alte Tradition in Berlin. Bevor wir jetzt gleich zu den realistischen Lösungen kommen, einfach mal die Bitte, können Sie jetzt einfach mal unrealistisch sein und uns sagen, was Sie als Architekten, als Architektenkammer bräuchten, um den herrschenden Wohnungsmangel mittelfristig in den Griff zu bekommen?
Wir wünschen uns eigentlich einen ganzen Instrumentenkasten, weil es muss überall was getan werden. Am liebsten sollte man mit dem Bestand anfangen. Da gibt es den sogenannten unsichtbaren Wohnraum. Es gibt ja viel Leerstand.
Was ist unsichtbarer Wohnraum?
Ja, zum Beispiel eben Ferienwohnungen, die nicht angezeigt werden oder eben Leerstand, der nicht angezeigt wird oder wo das Gesetz nicht greift oder der Vollzug nicht da ist des Gesetzes. Diese Dinge sind auf jeden Fall mit Hochdruck zu verfolgen. Und wir wünschen uns Bestandsertüchtigung vor Neubau, weil wir ja auch eine Klimakrise haben, nicht nur eine Wohnungsbaukrise. Und deshalb würden wir erstmal im Bestand anfangen mit Priorität und dort die Umbaupotenziale mit Tüchtigung, Aufstockung, Anbau, ja auch letztendlich Clusterung von Wohnungen für Kleine mit Großen kombinieren. Also im Grunde solche
Maßnahmen. Was war das, Clusterung, haben Sie gesagt?
Ja, wir nennen das so ein bisschen, das ist ein bisschen Fachenglisch, ne? Dass wir Wohnen und Arbeiten kombinieren und auch zu- und abschaltbare Wohnungen in den Grundrissen entwerfen.
Okay.
Und das ist dann deutlich flexibler, wenn eben die Familie zum Beispiel gewachsen ist und dann wieder schrumpft, weil die Kinder ausgezogen sind, dass man solche Wohnungsbestände besser anpassen kann.
Ah, okay. Aber ist das jetzt, was Sie gerade gesagt haben, realistisch durchführbar? Oder wenn Sie auf das, was uns da politisch jetzt ab dem 23. Februar ins Haus steht, kümmern sich die Parteien in irgendeiner Weise um das Wohnen?
Die kümmern sich nach unserem Geschmack viel zu sehr um Migrationsthemen als statt um das Thema Wohnen, was die Leute viel mehr noch betrifft aus unserer Perspektive. jeder wohnt und muss wohnen und muss die Miete bezahlen können. Insofern ist es eine absolute Priorität und ist im Wahlkampf bisher zu wenig vorgekommen.
Inwieweit müssen wir denn alle unsere Ansprüche an Wohnraum ändern? Weil ich bin alt. Ich erinnere mich, in den 90er Jahren in West-Berlin, das war wirklich super. Ich bin dreimal in dem Jahr umgezogen, jeweils in eine größere Wohnung, die dann meistens auch noch billiger war. Müssen wir uns alle umstellen?
Ja, wir haben tatsächlich den Fußabdruck von den Quadratmetern vergrößert in den letzten Jahrzehnten. Wir wohnen auf viel höheren Quadratmeterzahlen als früher. Und das wäre natürlich auch erstrebenswert, dass sich jeder wieder so ein bisschen reduziert und nicht mehr so viel Wohnraum braucht. Aber das kann man oft sich nicht wählen. Menschen sagen uns immer wieder, sie sitzen in großen Wohnungen und finden keine gleich günstige Wohnung woanders. Also wir haben da diesen Lock-in-Effekt. Das ist natürlich tragisch. Insofern müssen die Politik da Angebote machen für Menschen, die umzugswillig sind. Das sind eben auch Themen, die eigentlich mehr in Soziales reinfassen als in die Stadtentwicklung und Wohnen. Das ist ein anderes Ressort bei uns politisch in Berlin. Aber da müssen halt auch die verschiedenen Verwaltungen sehr eng zusammenarbeiten.
Und ganz kurz nur eine letzte Frage und so diese deutschen Normen, weil ich habe gerade mit jemandem vom Baugewerbe geredet, der würde sich wünschen, dass das auch ein bisschen flexibler oder anders gehandhabt wird. Wie sieht das auf Architektenseite aus?
Ja, wir haben den Gebäudetyp E politisch verlangt. Der ist aber auf den letzten Metern der Ampelkoalition nicht mehr durchgekommen durch den Bundestag. Das würde ja letztendlich, das E steht für einfach und experimentell. Mhm. Wir wünschen uns tatsächlich Vereinfachung beim Bauen im Bestand und damit wir eben besser umbauen können. Und dieser Gebäudetyp wäre hilfreich. Der würde dann auch bestimmte Normenstandards vielleicht einfach mal weglassen im gegenseitigen Einverständnis. Natürlich muss auch die Haftung da mitziehen.
Ja, klar.
Aber wir wünschen uns alle, dass es da natürlich etwas reduzierter zugehen würde.
Wie würden Architekten das Wohnungsproblem versuchen, in den Griff zu bekommen? Unter anderem sprach ich darüber mit Theresa Kailacker. Sie ist Präsidentin der Architektenkammer in Berlin. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Danke, Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.
Bonobo, am Gesang Nick Murphy, No Reason. Wir sind hier bei der Weber, heute zum Thema Mangelware, Wohnraum, wie wohnen in Berlin und Brandenburg. Sie können mich anrufen, 0331 70 99 111, mir Ihre Geschichte erzählen, Ihr Drama vor die Füße werfen. Was haben Sie erlebt? Wohnen Sie? Wie wohnen Sie? Ist es groß, vielleicht auch zu groß oder mussten Sie wegziehen? Angerufen hat übrigens der Rolf und der Rolf hat gesagt, also die Jungen, die müssen ja auch was machen, müssen sie.
Die jungen Leute machen alles Mögliche. Aber sie sollten sich mal mit ihren Kohle so einteilen, dass sie vielleicht mal daran denken, sich wenigstens ein eigenes Haus, ist ja in Berlin wahrscheinlich vorbei, aber eine Eigentumswohnung vielleicht mal kaufen. Dann spart man immer die Miete und man bezahlt natürlich erstmal, aber irgendwann mal hört entweder, dann ist man raus. Ich bin im Häuschenbesitzer und wir haben vor langer Zeit mal gebaut. Wenn ich heute höre mit den Mieten, ist ja verrückt, das ist ja Wahnsinn. Das können ja viele Leute ja nicht mehr bezahlen. Das kann ich schon verstehen, dass da Angst besteht, ja.
Ja, das sagt der Rolf. Und das mit den Mieten und teuer und nichts finden in Berlin, das führt ja sogar so weit bei manchen, dass sie wegziehen. Und zwar jetzt nicht irgendwie nach Brandenburg in den Speckgürtel, weil da ist ja auch teuer, sondern richtig weit weg, wie Annette uns erzählt hat.
Uns hat das Thema Mieten und Wohnen aus Berlin an die niedersächsische Nordseeküste verschlagen, weil wir mit unserem 6-Personen-Haushalt und unseren Normalverdienergehältern in Berlin einfach nichts mehr zum Wohnen gefunden haben, nachdem unser Vermieter uns eine Eigenbedarfsklage zugestellt hat. Wir haben uns 8 Jahre dagegen gewehrt. Wir haben 8 Jahre lang nichts gefunden, was irgendwie machbar gewesen wäre und wohnen jetzt direkt an der Küste. Das ist für uns zwar ein ganz okayer Tausch gewesen am Ende. Aber ich weiß, dass es so wie uns relativ vielen geht. Und was dabei manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass Berlin dadurch in meinen Augen auch einfach einen Braindrain hat. Weil wenn Leute, die sich das Wohnen und Leben in Berlin nicht mehr leisten können, in der mittleren und Normalverdiener-Ebene weggehen, dann gehen damit halt auch Leute weg, die zum Beispiel die Verwaltung und den Einzelhandel und so weiter am Laufen halten. Also insofern Da muss tatsächlich was passieren.
Das waren nur zwei von vielen Stimmen. Wie geht's Ihnen? Rufen Sie an 0331 70 99 111 oder 0331 70 99 555 für unseren Anrufbeantworter. Das ist doch wirklich mal eine sehr, sehr entspannte, fast coole Nummer. Samantha Crane und Dragonfly hier bei Radio 1. Jetzt geht's los. Jetzt kommen Informationen auf Sie zu. Bitte konzentrieren Sie sich. Weil wir haben uns schon gefragt, wie die Parteien mit dem Wohnungsmangel, der uns alle umgibt, umgehen. Schließlich ist jetzt ja am 23. Februar Bundestagswahl. Und obwohl es unklar ist, wie es nach dieser Wahl weitergeht. Eins ist klar, dass Wohnungsmangel herrscht, besonders bei bezahlbarem Wohnraum. Das hat nämlich eine neue Studie ergeben. Die Studie wurde vom Petzl-Institut durchgeführt. Und der Leiter des Petzl-Institutes, Matthias Günther, hat erklärt, dass die Parteien, er hat so gesagt, die gehen sehr, sehr vorsichtig mit den Wohnungsbauzielen um.
Naja, also wenn wir so die etablierten Parteien uns anschauen, die für eine Regierungsbildung in Frage kommen, dann traut sich natürlich niemand mehr, so konkrete Zahlen zu nennen, wie es die SPD beim letzten Mal gemacht hat. Ich glaube, das werden wir die nächsten 20 Jahre nicht mehr erleben, dass jemand wirklich sagt, so viel Wohnungen wollen wir im Jahr als Neubau erreichen, davon so und so viel Sozialwohnungen und so viel Milliarden wollen wir dafür einsetzen, weil sie einfach Angst haben, dass sie damit dann die nächsten Jahre vorgeführt werden. Das heißt, das, was wir in den Parteiprogrammen sehen, das sind alles irgendwelche Willenserklärungen, die aber mehr oder weniger im Unverbindlichen bleiben. Das heißt, so richtig konkret wird da eigentlich keiner.
Ja, aber das stimmt, das wollen wir ja doch mal überprüft wissen. Wir haben nämlich bei den Kollegen vom ARD-Hauptstadtstudio nachgefragt, haben gesagt, könnt ihr nicht mal die Parteiprogramme nach Wohnraumangaben durchforsten? Und Uwe Bern zum Beispiel hat sich das Parteiprogramm der CDU angeschaut.
Für die CDU gilt das Motto bauen, bauen, bauen. Die Idee dahinter ist, nur wenn deutlich mehr Wohnungen entstehen, können auch günstige Mieten angeboten werden. Dazu will die CDU das Baurecht vereinfachen und viele Vorschriften abschaffen. Private Häuslebauer sollen künftig auch die Zinskosten für das selbstgenutzte Eigenheim von der Steuer absetzen können. Und auch wer Sozialwohnungen baut, soll mit zusätzlichen Steuerabschreibungen belohnt werden. Der soziale Wohnungsbau, so heißt es, soll solide gefördert und das Wohngeld regelmäßig angepasst werden.
Tja, das hat die CDU vor. Was hat die AfD vor? Eva Huber sagt es uns.
Die AfD setzt vor allem auf Eigentum, will, dass sich alle Menschen Eigentum leisten können. Deshalb will sie viele Vorgaben im Bau- und Mietrecht streichen, wird da aber nicht konkreter. Um die Wohnnebenkosten zu senken, will sie die Grundsteuer abschaffen und lehnt die EEG-Umlage, die CO2-Steuer und das Gebäudeenergiegesetz ab. Den sozialen Wohnungsbau sieht die AfD als gescheitert an und will stattdessen mehr Wohngeld für einkommensschwache Mieter. Die Mietpreisbremse lehnt die AfD ab.
Aha. Was die Grünen ihren Wählerinnen und Wählern versprechen, davon weiß Ruth Kirchner so einiges zu erzählen.
Die Grünen wollen die Mietpreisbremse verlängern und verschärfen. Sie soll seit 2015 überzogene Forderungen bei der Neuvermietung einer Wohnung verhindern. Nur noch Neubauten der letzten 5 Jahre wollen die Grünen von dieser Regelung ausklammern. Nicht wie bisher Neubauten der letzten 10 Jahre. Außerdem wollen sie Schlupflöcher schließen, etwa wenn eine Wohnung überteuert als möbliert angeboten wird.
Ja, und die SPD? Anne-Kathrin Mellmann hat sich durch den Papierwust gearbeitet.
Die SPD will eine dauerhafte Mietpreisbremse. Es soll keine Möglichkeit mehr geben, sie zu umgehen, wie zum Beispiel durch Befristungen von Mietverträgen oder weil die Wohnung teilmöbliert ist. Kurzzeitvermietungen sollen auf ein Mindestmaß reduziert sein. In Städten mit hohen Mietpreisen darf die Miete nur maximal 6% in 3 Jahren steigen. Die SPD will auch den Bau bezahlbarer Wohnungen ankurbeln, unter anderem durch kräftige Investitionen.
Ja, ich weiß, das sind viele Informationen, aber bitte Konzentration auf den letzten Metern, weil es gibt ja auch Neulinge am Bundestagstisch, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie will denn diese neue Partei mit dem Wohnungsmangel umgehen? Haben Sie da eine Idee? Idee? Mario Kubina erklärt es uns.
Aus Sicht des Bündnisses Sarah Wagenknecht ist die bisherige Wohnungspolitik gescheitert. Die Mietpreisbremse wird im BSW-Programm als wirkungslos bezeichnet. Stattdessen brauche es einen bundesweiten Mietendeckel. Wo es nicht mehr möglich sei, sich mit einem normalen Einkommen eine angemessene Wohnung zu leisten, sollen die Mieten eine Zeit lang eingefroren werden, wenn es nach dem BSW geht. Und weiter, Sanierungskosten hätten generell die Vermieter zu tragen.
Ich frage das übrigens gleich ab. Was ist denn mit den Linken, Bianca Schwarz?
Für die Linke ist Wohnen ein Grundbedürfnis, ähnlich wie Essen und Schlafen. Und deswegen soll damit so wenig Profit wie möglich gemacht werden. Aus Sicht der Linkspartei bauen aber zu oft private Investoren Wohnungen, die eben Profit machen wollen. Deshalb will die Linke öffentlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbau fördern. Durch einen bundesweiten Mietendeckel sollen Mieten überall 6 Jahre lang nicht erhöht werden. Danach sollen harte Obergrenzen gelten. In Städten mit besonders starkem Wohnungsmangel sollen hohe Mieten sofort gesenkt werden.
Ich habe mal durchgezählt. Eine der großen Parteien, vermeintlich großen Parteien, fehlt noch. Um die hat sich Philipp Eckstein gekümmert, die FDP.
Für die FDP ist klar, Menschen brauchen bezahlbaren Wohnraum. Dafür müssen Angebot und Nachfrage stimmen. Das ist aktuell nicht der Fall, deshalb steigen die Mieten. Falsch wäre es, sagt die FDP, wenn der Staat darauf mit einer Mietpreisbremse reagiert. Denn die schreckt Investoren ab. Richtig wäre hingegen, Neubauten zu fördern, mit mehr Flächen, schnelleren Genehmigungen, steuerlichen Anreizen und weniger Umweltgutachten. Und die FDP verspricht steuerliche Vergünstigungen beim Kauf des ersten Eigenheims.
Was haben die einzelnen Parteien nach der Bundestagswahl vor, wenn sie denn gewählt werden? Wir haben es Ihnen erzählt. Aus dem schönen Schottland, Bell & Sebastian, Nobody's Empire hier bei Radio 1, bei der Weber, Mangelware, Wohnraum, das heutige Thema. Sie können hier anrufen, 0331 70 99 111, um mir Ihre Geschichte, Ihr Dilemma mit dem nicht existierenden Wohnraum zu erzählen. Oder aber Sie rufen wieder André an, der quasi für andere angerufen hat.
Hier geht es gar nicht so richtig persönlich um mich, aber wir betreiben einen Pflegedienst und da haben eine ganze Menge Leute mit Migrationshintergrund und diese Menschen haben es aus unserer Sicht sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Und die wohnen teilweise in Flüchtlingsunterkünften, wo wir selber versuchen, als Arbeitgeber über die Wohnungsbaugesellschaften, über die Genossenschaften und Hilfestellung zu bekommen. Und es ist quasi schier unmöglich, Wohnungen für diese Menschen zu finden hier in Berlin. Und die wohnen im Flüchtlingsheim, wo sie pro Tag, pro Person 50 Euro Wohnkosten haben. Und das ist irgendwo nicht mehr richtig.
Das sagt André, der uns mitgeteilt hat, wie es denn für Flüchtlinge in Berlin auf dem Wohnungsmarkt aussieht. Und zwar desaströs. Ich habe selber 2 Töchter. Die eine wohnt noch zu Hause, aber die andere war irgendwann auch vor die Wahl gestellt. Ja, jetzt eigene Wohnung oder so. Das war schwierig. Davon kann auch Katja berichten.
Das Thema Wohnungssuche beschäftigt uns hier in der Familie auch gerade ordentlich, weil meine Kinder sind volljährig oder schon länger volljährig erwachsen und suchen hier in Berlin eine Wohnung. Also ich höre das ja auch von ganz vielen Freunden und Bekannten, dass quasi die Berliner Kinder, die auch hier in Berlin Ausbildung machen und studieren, also fast gar keine Chance haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wir Eltern würden natürlich auch dafür bürgen, aber ich weiß auch nicht. Es war schon immer schwierig, in Berlin eine Wohnung zu finden. Das stimmt, das weiß ich auch. Ich bin Anfang der 90er nach Berlin gekommen. Aber jetzt ist es eigentlich aussichtslos.
Ich kann ja mal sagen, meine Tochter hat sich irgendwann aufgemacht, weil sie hier nichts gefunden hat. Wirklich nach Wien. In Wien sieht es noch anders aus. Da kriegt man für, ich meine, das kostet auch Geld, aber es ist nicht so absurd wie in Berlin. Und es hat jetzt nicht besonders lange gedauert. Da hat die da eine Wohnung gefunden, erst in der WG und dann aber auch eine eigene. Wenn Sie Ihre Geschichte mir mitteilen wollen, uns allen erzählen wollen, dann 0331 70 99 111 oder auf einen Anrufbeantworter können Sie uns natürlich auch sprechen, dann einfach hinten die 555, würde mich freuen.
Radio 1. Der Weber mit Max Spalek.
Einen wunderschönen guten Tag. Am heutigen Tage müssen wir uns ja indirekt schon wieder mit klammen Kassen in Berlin befassen. Wir haben wirklich kein Geld. Ne? Es muss ganz, ganz viel gespart werden. Und dann schaut man gar nicht so weit entfernt mal rüber zu einem Städtenachbar nach Hamburg und muss lesen, guck mal, die bekommen eine neue Oper. Das können die sich aber auch nicht einfach so leisten. Nur in Hamburg wohnen sehr viele, sehr reiche Menschen. Einer davon ist ein Milliardär mit dem schönen Namen Klaus-Michael Kühne. Und der ist Opernfan. Und der hat gesagt, so, ich hau jetzt hier mal einfach mal so 330 Millionen raus. Gut, die Stadt muss auch noch ein bisschen was bezahlen. Aber dann bauen wir eine neue Oper, weil die alte Oper, die muss saniert werden und so. Und ohne Oper geht es ja auch nicht. Und diese neue Oper kommt in die Hafen City. Schön, ne, wenn man Geld hat. Eine Band, die auch immer wieder die Pathospeitsche rausgeholt hat. Die White Lies Bigger Than Us gehört hier bei Radio 1. Bei Der Weber, heute zum Thema Mangelware Wohnraum. Auf unterschiedlichsten Plattformen versuchen wir sie ja zu erreichen. Das alte Telefon haben wir bemüht, an den Anrufbeantworter. Sie können auf radio1.de gehen, um uns zu sagen, wie viel Ihres Nettoeinkommens Sie denn für Miete raushauen müssen. Dazu kommen wir gleich. Aber natürlich auch auf den Social Media Kanälen von Radio 1 wurde gefragt. Und Fabian Friedmann, unser Redakteur von Social Media, ist jetzt hier im Studio. Hello.
Hallo.
Es wurde ja die Community auch gefragt, wie sieht's denn aus zum Thema Wohnungsmangel, Wohnungssuche? Was hast denn du da rausgefunden?
Ja, also der Großteil, Überraschung, ist mit der Situation unzufrieden. Die meisten würden sich gern vergrößern, können es aber nicht. Und die zufrieden sind, begründen dies häufig damit, dass sie entweder Eigentum haben oder Mitglied einer Genossenschaft sind. Oder gleich ganz weggezogen sind aus Berlin. Wer noch zur Miete wohnt, der kommentiert beispielsweise wie Maria Waldhügel. Sie schreibt, zu viert auf 60 Quadratmetern, nein, wir sind nicht zufrieden. Aber wenn man eine Wohnung mit nur einem Zimmer mehr mieten möchte, muss man locker 1.000 Euro mehr zahlen. Das kriegen wir einfach nicht hin. Und Julika Naumann schreibt, glückliches Genossenschaftsmitglied, sehr gepflegtes Haus, großer Garten, gute Nachbarn. Wohnen ist kein Angstthema mehr, stärkt die Genossenschaften. Also sie schließt auch mit diesem Appell. Yvonne Rostek sagt, mehr als die Hälfte meines Lohns geht für die Miete weg. Das war früher definitiv nicht so. Meine Wohnung im trashigen Haus ist sehr hübsch. Ich weiß nur nicht, wie lange wir uns das noch leisten können. Bezahlbarer Wohnraum, wem sage ich das, ist Luxus geworden. Im Grunde darf man gar nicht mehr umziehen. Mhm. Und da spricht sie mir auch so ein bisschen aus der Seele. Ich wohne auch in einer Dreizimmerwohnung mit einem Kind. Und wir haben auch schon überlegt, uns zu vergrößern, aber der Markt ist leer gefegt.
Es ist definitiv ein Thema. Und Sie haben ja auch angerufen. Und wir sind mal ganz ehrlich. Also ich habe gedacht, Sie rufen mehr an und sind echauffierter über das, was da in Berlin und teilweise ja auch in Brandenburg abgeht. Aber gut, vielleicht haben wir das Thema nicht falsch eingeschätzt, aber wahrscheinlich sind Sie auch resigniert. Kann das sein? Man weiß es nicht. Fabian, dir erstmal vielen Dank.
Bitte.
Sie werden es nicht glauben, das war die neue Single der Kooks, diese Band, die vor, wann war das so, 20 Jahren wirklich rotzfrech und schnell und energetisch und klasse. Ja, jetzt heißen sie immer noch The Kooks, der Song war Never Know. Naja, hier ist Radio 1. Mit der Weber heute das Thema Mangelware Wohnraum und wir haben es natürlich auch mit Ihnen herausgefunden, dass das wirklich so ist, dass das ein Thema ist. Vielen Dank für Ihre Kommentare, Ihre Nachrichten, Anrufe. Unter anderem hat sich Radio 1 Hörerin Annette gemeldet, mittlerweile aus Cuxhaven, früher mal Berlin.
Uns hat das Thema Mieten und Wohnen aus Berlin an die niedersächsische Nordseeküste verschlagen, weil wir mit unserem 6-Personen-Haushalt und unseren Normalverdienergehältern in Berlin einfach nichts mehr zum Wohnen gefunden haben, nachdem unser Vermieter uns eine Eigenbedarfsklage zugestellt hat. Wir haben uns 8 Jahre dagegen gewehrt. Wir haben 8 Jahre lang nichts gefunden, was irgendwie machbar gewesen wäre und wohnen jetzt direkt an der Küste. Das ist für uns zwar ein ganz okayer Tausch gewesen am Ende, aber ich weiß, dass es so wie uns relativ vielen geht und was dabei manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass Berlin dadurch in meinen Augen auch einfach einen Braindrain hat. Weil wenn Leute, die sich das Wohnen und Leben in Berlin nicht mehr leisten können, in der mittleren und Normalverdiener-Ebene weggehen, dann gehen damit halt auch Leute weg, die zum Beispiel die Verwaltung und den Einzelhandel und so weiter am Laufen halten. Also insofern, da muss tatsächlich was passieren.
8 Jahre suchen und nichts finden, klingt nicht gut. Rolf hat auch angerufen und der meinte, naja, den muss man einfach kaufen.
Die jungen Leute machen alles Mögliche.
Aber Sie sollten sich mal mit Ihren Kohle so einteilen, dass Sie vielleicht mal daran denken, sich wenigstens ein eigenes Haus, ist ja in Berlin wahrscheinlich vorbei, aber eine Eigentumswohnung vielleicht mal kaufen. Dann spart man immer die Miete und man bezahlt natürlich erstmal, aber irgendwann mal hört entweder, dann ist man raus. Ich bin im Häuschenbesitzer, haben wir vor langer Zeit mal gebaut. Wenn ich heute höre mit den Mieten, ist ja verrückt, das ist ja Wahnsinn. Das können ja viele Leute ja nicht mehr bezahlen. Das kann ich schon verstehen, dass da Angst besteht, ja.
Aber nur nicht nur für sich selber haben Menschen angerufen. Radio 1-Hörer André, der beschreibt zum Beispiel, was er auf seiner Arbeit erlebt.
Hier geht es gar nicht so richtig persönlich um mich, aber wir betreiben einen Pflegedienst und da haben wir eine ganze Menge Leute mit Migrationshintergrund und diese Menschen haben es aus unserer Sicht sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Und die wohnen teilweise in Flüchtlingsunterkünften, wo wir selber versuchen, als Arbeitgeber über die Wohnungsbaugesellschaften, über die Genossenschaften und Hilfestellung zu bekommen. Und es ist quasi schier unmöglich, Wohnungen für diese Menschen zu finden hier in Berlin. Und die wohnen im Flüchtlingsheim, wo sie pro Tag, pro Person 50 € Wohnkosten haben. Und das ist irgendwo nicht mehr richtig.
Was hier auch immer so geschimmert ist, wollte ich eher sagen, ist, dass Genossenschaften durchaus funktionieren, hat uns auch Matthias erzählt.
Wir haben auch sehr lange gesucht und sind letztendlich dann genossenschaftlich fündig geworden. Das heißt also, wir haben mal den Spieß umgedreht. Also nicht die Suche auf den klassischen Wegen, inklusive sogar Makler dann irgendwann, wobei wir da echt so eine innere Sperre hatten. Aber genossenschaftlich bedeutet, man tritt in eine Genossenschaft ein, die dann gemeinschaftlich organisiert Wohnraum kauft und den umnutzt. Zum Teil sind das große Einfamilienhäuser, die danach in 4 oder 5 Wohnungen aufgeteilt werden oder eben Umnutzung, Industrieraum, wie auch immer. Und das ist durchaus erträglich von den Preisen her und man ist eben nicht mehr ausgeliefert im Angebot beziehungsweise in dieser ewigen Warteschleife. Wann baut der Staat endlich sozialverträglich?
Also Genossenschaften könnten eine Lösung sein, aber was ist mit den jungen Leuten, die ja auch irgendwie Wohnraum suchen? Katja hat da ein paar Jugendliche.
Das Thema Wohnungssuche beschäftigt uns hier in der Familie auch gerade ordentlich, weil meine Kinder sind volljährig oder schon länger volljährig erwachsen und suchen hier in Berlin eine Wohnung. Also ich höre das ja auch von ganz vielen Freunden und Bekannten, dass quasi die Berliner Kinder, die auch hier in Berlin Ausbildung machen und studieren, also fast gar keine Chance haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wir Eltern würden natürlich auch dafür bürgen, aber ich weiß auch nicht. Es war schon immer schwierig, in Berlin eine Wohnung zu finden, das stimmt, das weiß ich auch. Ich bin Anfang der 90er nach Berlin gekommen. Aber jetzt ist es eigentlich aussichtslos.
Also ganz, ganz viele Probleme. Und ein Problem hat Marlies nochmal nach oben gebracht.
Es gibt so viele Menschen, meist haben die mit großen Familien zusammengelebt, die in viel zu großen Wohnungen leben, die sich gerne verändern würden. Und das scheitert dann daran, der Umzug wäre zu teuer. Da wird dann nämlich die neue Miete dermaßen erhöht, dass das keiner macht.
Danke, dass Sie mitgemacht haben. Hier ist Radio 1.
Radio 1. Nur für Erwachsene.